Guten Morgen, Nadja.
Guten Morgen, Daniela.
Du wirst jetzt gleich hier ins Podcaststudio geführt, weißt aber überhaupt nicht, wen du treffen wirst.
Ich habe keine Ahnung.
Was ist das für ein Gefühl?
Ja, ich bin aufgeregt, neugierig und lass mich gerne überraschen.
Nadine, willkommen in unserem Gemischte-Tüte-Podcast-Studio. Hast du dich irgendwie vorbereitet?
Nee, gar nicht, außer dass ich ein Geschenk mitgebracht habe. Ich habe meine Hausaufgaben gemacht.
Sehr gut, sehr gut.
Ich bin gespannt, wer mich denn da jetzt als mein Blind Date erwartet und was wir in der halben Stunde so bequatschen werden.
Ein Blind Date, eine halbe Stunde Zeit und die Frage, ist es ein Match? Das ist Gemischte Tüte, der Blind Date Podcast der Innovationsagentur Rheinland-Pfalz.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Gemischte Tüte und herzlich willkommen vor allen Dingen hier in unserem Gemischte Tüte Podcast Studio unser neues Blind Date, Nadine Gehm. Dr. Nadja Kratz, Nadine Gehm.
Hi.
Hi.
Ja, einen guten Morgen.
Ja.
Für uns ist ganz wichtig zu wissen, seid ihr wirklich ein Blind Date? Habt ihr euch schon mal irgendwo gesehen? Habt ihr eine Ahnung?
Nein, gar keine.
Ich würde auch Nein sagen.
Und was macht das mit euch?
Das ist ein bisschen aufregend, aber ich bin ganz gespannt.
Ja.
Dann würde ich sagen, stellt euch doch mal gegenseitig vor. Vielleicht magst du beginnen, Nadja. Wer bist du? Was machst du?
Ja, ich bin die Nadja. Das hat sich jetzt auch gerade schon extrem förmlich angehört mit Dr. Nadja Kratz.
Und ich bin jetzt mal so reingedroppt.
Die Einzige, die jetzt hier im Sakko sitzt und komme mir schon vollkommen overdressed vor. Ich habe Werkstofftechnik, Glas und Keramik studiert. Ich bin jetzt fast punktgenau 40 Jahre. Ich habe 3 Kinder. Ich arbeite jetzt schon seit ganz lange mit Keramik und in Hörgrenzhausen. Bin so ein Hörgrenzhäuser-Gewächs und komme da irgendwo vom Dorf, also zwischen Mainz und Koblenz. Und ja, ich mag eigentlich alles, was irgendwie ein bisschen Abwechslung bringt und was neu und aufregend ist. Deshalb habe ich auch sofort zugesagt, obwohl ich jetzt noch nie irgendwie einen Podcast gemacht habe. Und finde es auch total aufregend, da jetzt in der großen Stadt zu sein.
Okay. Hallo, liebe Mainzerinnen und Mainzer. Ihr seid eine große Stadt.
Ja. Ja, und insofern auch mal eine ganz angenehme Art und Weise, einen Dienstagmorgen zu verbringen, weil das eigentlich nicht so das Standardprogramm ist, was ich sonst so an unserem Keramikinstitut tue.
Ja. Jetzt warst du so ganz bescheiden. Was ist deine Funktion da?
Ich bin Geschäftsführerin am Institut für Glas und Keramik. Das heißt, Forschungsinstitut für Glas und Keramik nennen wir uns. Und wir sind eine Landeseinrichtung. Uns gibt es seit etwas mehr als 35 Jahren, wo wir damals gegründet wurden mit dem Aufhänger Land Rheinland-Pfalz und Westerwaldkreis. Weil Westerwald ist so Kannenbecker Land. Das heißt, da gibt es ganz viel Rohstoffe, Tone, die da abgebaut werden. Ganz viel Keramik, auch Künstler. Und weil Keramik da immer schon so eine lange Tradition hat und groß geschrieben ist, dachte man sich irgendwann mal, wir brauchen ein Institut, was ein paar Impulse setzen kann, was Rohstoffe prüfen, messen, charakterisieren kann und damit so die hiesige Keramik- und Tonbergbau-Tradition unterstützen kann. Und hat sich das entwickelt, dass wir mittlerweile 45 Mitarbeiter haben, schon in 3 Bauabschnitten das Institut erweitert haben und da wichtiger Bestandteil des Keramik-Campus sind, wo es auch die Hochschule gibt, die Hochschule Koblenz, gibt auch ein Feuerfest-Institut, also Hörgrenzhausen ist Keramik und da ist das FGK ganz großer Baustein davon.
Und werden wir gleich noch ein bisschen mehr erfahren, aber erstmal Nadine, was machst du?
Ich leite das Film- und Medienforum in Rheinland-Pfalz. Das ist eine Lobbystelle für alle Sachen im Bereich Film und Medien. Heißt, wo sind Drehorte, wo sitzen Filmschaffende, wie kann man die vernetzen, sichtbar machen, Standortmarketing und einfach auch Unterstützung. Es gibt seit 2 Jahren hier eine Medienförderung Rheinland-Pfalz und da bin ich tatkräftig mit dabei, unterstütze das im Aufbau, die Branche aufzubauen. Ich komme aus Kaiserslautern, also ein bisschen die andere Richtung. Bin noch nicht 40, aber ich werde das dieses Jahr. Also habe eine Tochter bin aber in Mainz einfach beruflich tätig. Also hier ist der Sitz. Das erstmal als Einstieg.
Das erstmal als Einstieg. Und der zweite Einstieg bei uns bei Gemischte Tüte ist, dass wir euch auffordern, ein Geschenk mitzubringen. Und das Besondere ist ja, dass ihr ja vorher nicht wisst, für wen ihr dieses Geschenk mitbringt. Und die Aufgabe ist da natürlich auch, dass es ein bisschen was mit euch, eurem Beruf zu tun hat. Vielleicht Nadine, magst du mal mit uns zeigen, was du mitgebracht hast und vielleicht auch ein bisschen für die Hörerinnen und Hörer beschreiben.
Ja.
Und natürlich auch für Nadja.
Ne? Ja, also ich habe das in eine Geschenktüte gepackt, damit wir jetzt hier nicht so rumkruscheln. Ich würde das mal einfach übergeben und würde das erzählen beim Auspacken. Vielleicht ist es bekannt, nicht gleich enttäuscht sein.
Ich finde das, was ich sehe, schon total super.
Es war so ein bisschen schwierig, was zu finden, was irgendwie die Branche gut beschreibt. Und ich hatte so ein bisschen Angst, dass jemand die Tüte aufmacht und denkt, okay, ich kriege jetzt Klebeband geschenkt. Und hatte noch kurz die Überlegung, ob ich da so ein kleines Pflänzchen reinsetze, dass es nicht wie so ein Klebeband nur aussieht. Aber es ist ein besonderes Klebeband. Und zwar ist es Gaffertape. Ich weiß nicht, ob
ja, natürlich,
wollen wir du
natürlich
sagen?
Ja, gerne.
Also ich weiß nicht, ob du das kennst, aber in der Filmbranche ist das so das Allheilmittel für alles. Das ist so, das ist robust, das ist für alles einsetzbar. Man kann damit einfach alles machen. Entweder arbeiten, irgendwas festkleben, Schuhe reparieren. Ich gehe meine Stimme weg. Schuhe reparieren. Bei uns wurde mal am Auto der Spiegel abgefahren. Bis zur Werkstatt haben wir das mit Gaffertape festgemacht. Es ist wirklich für alles einsetzbar.
Ja, nicht nur in der Filmbranche.
Nicht nur in der Filmbranche, umso besser. Und ich glaube, das ist so ein Symbol einfach, weil das einfach jeder kennt, ist Gaffertape. Und cool. Ich dachte, das wäre witzig.
Ja, auf jeden Fall. Also da freue ich mich drauf. Da wird sich auch nicht zuletzt mein Mann drüber freuen, der nämlich in Kaiserslautern studiert hat.
Ah, ja.
Deshalb ist mir das auch durchaus ein Begriff. Und ja, und wir haben auch schon so einige Krisen mit Gaffertape gelöst.
Ja. Erzähl mal.
Ja, zum Beispiel, wenn man mal im Campingurlaub war und dann ein Sturm irgendwie so ein Teil des Zeltes weggerissen hat, dann ersetzt eine Rolle Gaffertape auch wunderbar ein neues Zelt.
Ganze Zeltwände. Nadja, was hast du mitgebracht?
Ja, ich habe auch, ist auch im Sinne der...
Jetzt hört man mich nicht. Im Sinne der Materialwissenschaften, wo ja eben Gaffertape da ja auch sehr nah dran ist, muss es ja was aus Keramik sein, wo ich ja von einem Keramikinstitut komme. Das ist jetzt an für sich erstmal nicht so selbsterklärend. Ich würde dir das jetzt einfach mal so rüberreichen und dann kannst du es mal anfassen und anschauen. Es ist ein großes, ein kleines. Also ein kleines, zwei Keramikteile mit vielen kleinen Löchern drin. Denkt man sich wahrscheinlich auch erstmal, ja. Es ist 3D gedruckt und das Größere ist eben gerade so, wie es aus dem, mehr oder weniger, wie es aus dem Drucker kommt. Und das Kleinere ist gesintert, weil Keramik, da müssen die Partikelchen ja immer so zusammen backen und dabei schrumpft so ein Teil. Deshalb ist das Grünteil, wie man sagen, eben größer und das Gesinterte kleiner. Also ein ganzes Stück kleiner, wie man sieht.
Mhm.
Und das hat aber auch einen Hintergrund. Das hier ist jetzt quasi aus einem Entwicklungsprojekt, also sieht relativ unspektakulär aus. Das ist aber ein Landesprojekt, wo man uns gerade den Kompetenzaufbau fördert, um Knochenersatzstrukturen zu entwickeln. Heißt, da schauen wir gerade, wie wir mit einem 3D-Drucker und entsprechenden speziellen keramischen Materialien, die dem natürlichen Knochen sehr ähnlich sind, also Hydroxylapatit, das wird vom Körper gerne angenommen, sodass Gewebe drumherum wächst. Und das muss dann natürlich so, dass das Gewebe da reinwächst, auch möglichst nah an der porösen Struktur des menschlichen Knochen sein. Und da geht es eben darum, wie können wir mit additiver Fertigung diese natürlichen oder eben möglichst kleinen Strukturen auch herstellen und wie man sich das vielleicht auch nicht, ich gucke da ja sehr aus der Werkstoff- und Ingenieursbrille drauf, aber wie man es vielleicht vorstellen kann, wenn ich jetzt einfach irgendwas verpressen würde, dann ist es natürlich unheimlich schwierig, da über eine Nachbearbeitung, über Bohren oder sonst wie kleine Löcher reinzukriegen, die genau so sind, wie sie jetzt eben aussehen und deshalb wird das eben über diese verschiedenen Lagen dann gedruckt, also additiv gefertigt.
Mhm.
Ja, das ist ein Projekt, was wir mit Keramik machen.
Kurzer Hinweis für unsere Hörerinnen und Hörer, wenn ihr euch das angucken wollt, dann findet ihr natürlich in den Shownotes den Link zu den Social-Media-Kanälen und da habt ihr auch nochmal das Material und dann auch das Bild dazu. Jetzt, wo ich das auch in der Hand habe, das heißt, wenn es den Knochen irgendwann nachmachen soll, dann wird es noch kleiner und feiner?
Genau, das heißt, das wird dann auch noch etwas unregelmäßiger. Das ist jetzt erstmal in einer recht symmetrischen Struktur. Das Schöne an der additiven Fertigung ist eben, dass es ja auch nicht symmetrisch sein muss und ich jede freie, dreidimensionale Gestalt da drucken kann. Und da geht es eben auch darum, wie das im natürlichen Knochen so ist. Der ist ja auch nicht irgendwie durchgängig von außen nach innen in einer Porenstruktur, sondern hat ja dann innen eine größere, gröbere Porenstruktur und außen eher dicht. Und das stellen wir dann auch eben nach, dass wir auch für verschiedene Einsatzbereiche im Körper diese natürliche Knochenstruktur da möglichst gut nachbilden können. Das wird auch zum Beispiel mit der Uniklinik Mainz irgendwann mal zusammengeführt. Da stehen wir auch im Austausch, dass es dann auch darum geht, wie kann ich Teile für plastische Chirurgie, die man vielleicht aus bestimmten Gründen her eben benötigt, individuell am Körper anpassen. Mhm. Und das sind eben keine Teile, die man so von der Stange macht, sondern die dann ja auch gegebenenfalls an einzelne, also individuelle Körper und individuelle Stellen angepasst werden.
Das ist ziemlich beeindruckend.
Ich wollte mich gerade fragen, Nadine, welcher Film geht denn jetzt in deinem Gehirn ab, wenn du sowas anschaust?
Das Erste, was ich tatsächlich gedacht habe, ist, es ist 3D gedruckt. Und ich finde das so spannend, sowas, weil das ist einfach so ein unfassbarer Mehrwert und so wichtig, so Sachen auszuprobieren. Und beim Film ist es auch, dass viel ausprobiert wird und entwickelt wird und innovativ, aber natürlich nicht auf dem Level, wenn es dann auch noch Menschenleben rettet. Ich finde es total spannend. Das ist so klein, das kann so bedeutend sein. Mhm. Das ist schön.
Was wollt ihr übereinander wissen? Was hättet ihr für Fragen jetzt, wo ihr kurz gehört habt, wer ihr seid, was ihr macht?
Ich kann vielleicht erst nochmal erzählen, ich kenne Herr Hörgrenzhausen tatsächlich auch. und zwar, als ich angefangen habe beim Filmforum, habe ich erstmal, das gab ganz lange keinen Ansprechpartner und es musste wirklich, es war so Pionierarbeit, wo ist was, wo kann man irgendwie vernetzen.
Wann war das?
2014.
Oh mein Gott.
da habe ich überall geguckt, wo sind Veranstaltungen, wo kann man irgendwie mal Leute kennenlernen. Und witzigerweise war eine Veranstaltung, das war aber, glaube ich, Keramikmuseum,
ja,
Hörgrenzhausen.
Das haben wir auch, genau.
Und das war eine meiner ersten Dienstreisen. Und ich habe gedacht, ich mache das mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Ja. Das war wild. Also ich bin, glaube ich, vom Zug von hier nach Koblenz. Dann musste ich mit irgendeinem Bus umsteigen und nochmal einem Bus. Ja. Und dann musste ich innerhalb von diesem Ort noch irgendwie laufen, glaube ich. Ja. Es war weit, ja, aber es war eine total schöne Veranstaltung. Also ich hätte es auf jeden Fall nochmal gemacht. Aber das war wirklich, es war ein total schönes Museum. Und die Leute waren da super sympathisch. Und die Veranstaltung, ich weiß nicht mehr, was es genau war. Es war irgendwas mit Kultur, Kreativwirtschaft und es war total spannend.
Mhm. Aber vielleicht nochmal Hörgrenzhausen. Was macht dieser Standort, was macht den so außergewöhnlich?
Ja, es ist diese Konzentration der keramischen Branche, die einfach da ganz breit auch gestreut ist. Also es hatte eben so eine lange Tradition. Es gibt ja diesen Begriff Kannenbecker Land, was daher rührt, dass man eben in dieser Region Westerwald rund um Hörgrenzhausen ganz besonders hochqualitative Tone abgebaut hat. Und dann kam eben dazu, dass früher nicht nur, dass man so tolle Tone hatte, woraus man tolle Kannen machen konnte, weil die hätte ja auch irgendjemand für irgendwas brauchen müssen. Und dass da in der Region rum, Bad Ems zum Beispiel und auch im Westerwald verteilt. Rehns ist ja auch so eine bekannte Quelle, dass da auch eben entsprechende qualitativ hochwertige Mineralwasserquellen waren. Und so kamen dann mehrere Dinge zusammen. So Westerwald hat qualitativ hochwertige Tone. Westerwald hatte viel Wald, wie der Name sagt. Das heißt, man konnte den Wald fällen, das Holz nutzen, um Keramik zu brennen, daraus Kannen zu backen. Und in den Kannen hat man dann das Mineralwasser transportiert, was ja dann von den verschiedenen Quellen so irgendwohin transportiert werden musste. Und so kamen eben so diese drei Standortfaktoren zusammen und daraus ist so eine Keramiktradition in Hörgrenzhausen entstanden, die sich dann über die künstlerische Keramik weitergebildet hat und eben eine Technikerausbildung. Wir machen Berufsausbildung für ganz viele verschiedene Keramikgestalter, Prüftechnologen, Keramiker. Es gibt die Keramiktechniker, da gibt es die Fachschule im Ort. Wir haben die Berufsschule Munterbauer, das Keramikmuseum, wo auch viel Keramikpädagogik angesiedelt ist, man da viele Kurse belegen kann und die Forschung eben mit uns, mit dem FGK, dass wir uns eben da mit technischen Keramiken für alle möglichen Anwendungsgebiete beschäftigen, die so von Biokeramik bis hin zu, wir brauchen verschleißfeste Keramiken, um irgendwelche Maschinen betreiben zu können oder Verfahren vorantreiben zu können. Oder wir brauchen irgendwelche Kacheln, die extrem hitzebeständig sind und unter anderem dann auch dafür sorgen, dass das Space Shuttle zum Mond oder eben ins All fliegen kann. Ja, das ist extrem weit gestreut und ist auch dann ganz weit weg von dem, was eigentlich mal so als Kannenbecker Land damals im Westerwald, wie es so begonnen hat. Aber auch heute gibt es eben die Tonbergbaubetriebe noch und das hat auch weiterhin auch Europa und weltweit einen extrem hohen Stellenwert, weil es diese Qualitäten von Ton tatsächlich nur an sehr wenigen Stellen auf der Welt gibt. Und der Westerwald ist eben eine Region davon. Deshalb ist dieser Rohstoffbezug auch immer noch sehr, sehr stark. Und gerade so in Zeiten Wirtschaftskrisen, Lieferketten, die man sicherstellen will, starker regionaler Bezug, den man eben auch so bei den entsprechenden hiesigen Produktionen dann pflegen will, ist es natürlich sehr wertvoll, wenn man gerade so eine anspruchsvolle und hochwertige Rohstoffquelle direkt vor der Haustür hat. Ja, und da setzen wir uns für ein und schauen immer, wo können wir entsprechende Entwicklungen voranbringen für neue Einsatzgebiete der Rohstoffe, dann Sorge tragen, wo können wir auch einfach Keramiken für Anwendungsfelder, Ressourceneffizienz, Umweltschutz einsetzen, dass wir da dann auch in Richtung Batterietechnologie, was ja auch wieder so ein ganz anderes Gebiet ist, E-Mobilität helfen weiter zu fördern, um da ganz vielfältige, aktuelle, nachhaltige Themen auch einfach mit der Keramik bespielen zu können. Deshalb ist es keineswegs irgendwie altbacken oder verstaubt und hat auch gar nichts mehr oder ist eigentlich mit dem, was wir machen, sehr weit weg von dem klassischen Gartenzwerg, der dann irgendwie so da rumsitzt. Und total spannend, dass man damit eigentlich so diese Transformation der Gesellschaft, wenn man das so ganz hoch aufhängen will, mitgestalten kann. Und da ist Keramik so ein ganz wichtiger Werkstoff für all diese Schlüsseltechnologien. Und ja, das ist immer wieder unheimlich spannend, weil man da nicht nur auf einen Bereich festgelegt ist.
Film- und Medienforum Rheinland-Pfalz ist ja wiederum für ganz Rheinland-Pfalz verantwortlich. Mhm. Ist Rheinland-Pfalz mit Film- und Medienbranche verbunden oder wollen immer alle nur nach New York, Berlin? Also was würdest du sagen, wie repräsentiert ist diese Branche hier? Und bräuchtet ihr auch so einen Standort wie Hörgrenzhausen mit so einer Geschichte? Das ist natürlich super, ne? Oder kannst du vielleicht auch so eine Geschichte erzählen?
Ich glaube, dass wir schon so, ich nenne es jetzt mal so Ballungsgebiete in Rheinland-Pfalz haben. Also ob das jetzt irgendwie Mainz ist oder vielleicht auch noch so Ludwigshafen-Mannheim oder vielleicht auch Trier. Mainz ist natürlich ganz weit vorneweg. Es ist tatsächlich flächendeckend. Also ich habe ja vorhin gesagt, dass wir so diese Aufbauarbeit gemacht haben und geguckt haben, wo sitzen Leute. Und da sind wir natürlich auch überall hin. Also ob das jetzt Kaiserslautern ist oder Hörgrenzhausen oder Trier oder Daun in der Eifel oder alle. Man muss ja alle Felder irgendwie abgraben und mal vorbeigucken. Und es gibt überall Leute.
Also was heißen Leute? Was machen
also
die?
Filmschaffende. Es kann sein, ob das Produktionsfirmen sind, die einfach sagen, sie haben sich spezialisiert auf alles, was so ländlich ist. Es können Imagefilme sein, es können Kurzfilme sein. Gerade da, wo auch die Hochschulen sitzen. Also wir haben denn einer der besten Hochschulstandorte Deutschlands. Also letztes Jahr gab es auch es gibt immer bundesweit so ein Ranking und das ist ein bisschen untergegangen. Aber Rheinland-Pfalz hat letztes Jahr Bayern überholt. Wir sind auf Platz 1 der kreativen Hochschulen.
Das ist ja ab sofort nicht mehr untergegangen. Kannst du es nochmal sagen,
ja,
bitte?
Ich versuche das auch überall. Jedes Mal, wenn ich irgendwo bin, sage ich, übrigens, also das ist einfach total spannend, wenn man überlegt, also wir haben im Filmbereich haben wir so 3-4 Hochschulen, die darauf spezialisiert sind oder die einfach unfassbar tolle Leute ausbilden und da ist natürlich auch sehr viel, also gerade so Trier, Kaiserslautern, Mainz, da werden die Leute ausgebildet, danach gucken die, wo die hingehen und die gehen gar nicht alle nach Berlin und weiß ich nicht, München oder wo auch immer, weil die sagen sich, hey, hier ist meine Familie, hier wohne ich mag Rheinland-Pfalz, ich kann es auch verstehen. Und dann wollen die vielleicht hier gründen und wollen vielleicht einfach gucken, was können wir hier umsetzen. Und jetzt dadurch, dass die Medienförderung da ist, haben die Leute es natürlich noch mal ein bisschen einfacher, weil die einfach, ich sag mal, nicht nur Auftragsarbeiten machen oder man muss ja, also Film kostet einfach unfassbar viel Geld. Mit einer Medienförderung haben die einfach die Möglichkeit, einfach auch mal Sachen zu machen, die vielleicht nicht so in so eine, ich nenne es jetzt mal in so eine Sendermühle oder in so eine Auftragsmühle rein müssen, sondern es können ganz andere Sachen entstehen. Und da sind wir halt gerade am Anfang, aber es passieren tolle Sachen.
Medienförderung muss ich gleich nochmal nachhaken, aber sag nochmal, was das war jetzt die Hochschule Mainz?
Genau, Hochschule Mainz, die Uni Mainz, es gibt die Hochschule Kaiserslautern, Hochschule Trier. Dann gibt es noch andere Standorte, was sind denn so die vier?
Und wir haben Bayern überholt, warum? Also was waren die Kriterien, was macht das aus?
Also es gibt da so ein offizielles Ranking. Ich weiß nicht genau, wie die Kriterien da sind, aber das wird jedes Jahr offiziell von diesem Verband vergeben. Und wir waren immer so zweiter Platz, dritter Platz. Bayern war, glaube ich, fast immer oben. Und die haben wir letztes Jahr überholt.
Genau. So, jetzt. Sehr gut, dass du das nochmal so betont hast. Medienförderung. Ja. Dass wir jetzt eine Medienförderung in Rheinland-Pfalz haben, ich glaube, das liegt auch daran, dass du da richtig hart dran gearbeitet hast. Erzähl mal, ist dein Erfolg, oder?
Also das nicht ganz. Also es ist eher so, dass ich da lange dran mitgearbeitet habe, aber da waren unfassbar viele Menschen dran beteiligt. Und das Ergebnis war am Schluss, dass einfach sich so Puzzleteilchen zusammengetan haben. Also es gab einen neuen Direktor bei der Landesmedienanstalt und er zusammen mit der Staatskanzlei, mit der Heike Raab, die haben sich da super für eingesetzt und die haben gesagt, wir machen das jetzt einfach und probieren das aus. Und die machen das auch total gut. Also so, dass sie gesagt haben, wir starten jetzt, gucken nach 1-2 Jahren, wie läuft's. Und dann gucken wir nochmal, was wir anpassen können. Es gibt es jetzt 2 Jahre. Die Förderrichtlinie wurde einmal angepasst. Einfach, dass die Branche einfacher hat. Dass man sagt, wir machen jetzt nicht so eine Förderung und die nächsten 10 Jahre guckt ihr, wie ihr klarkommt, sondern gebt uns Rückmeldungen, was läuft gut, was läuft nicht gut. Und das ist total toll für so eine, ich sag's mal, Institution. Das ist ja jetzt nicht so gang und gäbe.
Für die, die jetzt nicht so viel mit Film zu tun haben, warum braucht es eine Förderung?
Also A, weil Film einfach Geld kostet. Also es ist Film und auch so, ich sag mal Podcast, alles was so im Medienbereich ist, das macht man immer mit Herzblut und das macht man gerne, aber das kostet einfach Geld und Zeit. Um das zu finanzieren, braucht man entweder Leute, die das unterstützen, entweder einen Sponsor oder gerade, ich sag mal so große Filmsachen, das sind Millionenbeträge, die kann man nicht irgendwo herholen. Da braucht man entweder einen Verleiher oder man braucht einen Sender oder man braucht einfach eine Förderung.
Wie ist die Förderung denn aufgehangen? Also ich finde das ja jetzt total spannend, weil mit meiner Position geht das ja natürlich einher, dass ich ja auch versuche, nicht nur das FGK, sondern die Keramik ja dann auch und die Region dann da bekannter zu machen. Da klingeln bei mir natürlich alle Ohren, weil ich mir denke, wenn ich da jetzt sogar noch irgendwie wir für ein Medienfilmprojekt eine Förderung bekommen könnten. Und man was Spannendes über den Westerwald und die Keramik machen könnte, wäre das ja schon eine total tolle Sache.
Ja, also es ist so, dass eine Sache ist so ein bisschen ausgeschlossen, alles was so Richtung, ich sag mal, Imagefilm, Werbefilm geht,
das ist raus,
das ist oft eine Reaktion. Das muss ich dann immer so ein bisschen ausbremsen, Musikvideos auch. Aber wenn es jetzt irgendwie, ich sag mal, Richtung Dokumentarfilm geht oder wenn es jetzt jemand ist, der vielleicht in der Region sagt, hey, ich bin Filmemacher oder Filmmacherin, und ich möchte gerne ihr ein bisschen die Geschichte vielleicht auch, es ist ja total spannend, auch gerade mit dem Keramik, vielleicht kann man das irgendwie aufarbeiten in einem Dokumentarfilm oder man sagt, man macht irgendwie so eine Online-Serie auf YouTube oder was auch immer. Wenn es so in die Richtung geht, wenn es so ein bisschen filmischer wird, sage ich jetzt mal, dann auf jeden Fall künstlerischer, genau.
Ah, okay, also jetzt auch nicht so im Sinne von einer Wissenschafts- oder Fakten, also kein redaktioneller Beitrag in dem Sinne.
Das geht schon, kommt drauf dann wieder drauf an, für was es ist. Also wenn es jetzt so eine Auswertung ist, die vielleicht bei euch auf der Website oder für euer Unternehmen ist, dann ist es fast schon wieder Richtung Image. Aber wenn es jetzt genau für die Region, oder? Dann auf jeden Fall, Man muss halt immer bedenken, es darf nicht nur das Inhaltliche sein, es muss halt auch jemand dahinter sein, der sagt, wie will er das in der Bildgestaltung vielleicht umsetzen, dass es so ein zweigleisiges Dings ist.
Nadja, du kannst ja gleich vielleicht auch noch ein bisschen Input geben, damit die Nadine schon mal an ihrer Filmidee arbeiten kann, auf die ich nachher nochmal dann zu sprechen komme. Was sind gerade deine Herausforderungen als Geschäftsführung vom FGK?
Ja, wir sind ja gewachsen. Das ist sehr gut, weil wir uns ja, wie eben schon mal so angerissen, vielen Anwendungen und Feldern, Herausforderungen so stellen müssen. Aber wie das eben auch so ist mit dem Wachstum, es muss ja dann irgendwann auch mal wieder so ein bisschen Grünschnitt betrieben werden und man muss mal wieder so ein paar Strukturen reinbringen. Und das ist eigentlich so intern momentan meine größte Aufgabe, so in vielleicht ein paar Bereiche, wo sich Wildwuchs etwas ausgebreitet hat, dann ein bisschen Struktur wieder reinzubringen. Und ansonsten ist es natürlich so, dass wir nach außen gerade, weil ja so das Energiethema, ich denke, das kann man sich relativ leicht beileiten, dass gestiegene Energiepreise und die Keramik zu brennen auch eine sehr energie- und damit kostenintensive Angelegenheit ist. Das führt dazu, dass gerade sehr viele die Fliesen, die Baukeramik, Sanitärkeramik, also viele große keramische Produkte in großer Zahl herstellen, abwandern aus Deutschland, weil es einfach wegen Lohnkosten, wegen Energiekosten eben kein besonders attraktiver Standort mehr ist für die keramische Serienproduktion von Gebrauchskeramiken in diesem Sinne. Und die technische Keramik, das ist vielleicht auch sowas wie gerade eben gesehen mit den porösen Strukturen, additiv gefertigt, alles was klein, speziell Nischenanwendungen bedient, das entwickelt sich gerade am Standort Deutschland gut, das boomt und andere Bereiche eben eher weniger. Mhm. Und da ist es für uns natürlich eine Herausforderung, nicht nur auf das Institut bezogen, so welche Schwerpunkte setzen wir für uns strategisch künftig, sondern eben auch, wo können wir vielleicht auch gezielt den hiesigen Keramikbetrieben in der Region denn auch unter die Arme greifen, um vielleicht doch an der einen oder anderen Stelle noch einen innovativen Impuls zu setzen, um ein traditionelles Produkt vielleicht nochmal auf irgendeine Art und Weise weiterzuentwickeln und dem einen neuen Aufhänger in Richtung einem neuen Anwendung, einem neuen Themengebiet zu geben, damit man dann doch eben auch die Chance hat, wettbewerbsfähig zu bleiben. Und da auch gegebenenfalls Produktionsprozesse anpassen, Kosten reduzieren. Wie können wir eben auch da keramische Massen umstellen? Was können wir vielleicht am Prozess ändern? Wo können wir neue Technologien in der Produktion einsetzen, damit es am Ende günstiger, kosten- und rohstoffeffizienter herzustellen ist? Und das ist letzten Endes auch so die Möglichkeit, die wir haben, die Mittelständler, weil es ja gerade für die interessant ist, die keine eigene F&E-Abteilung haben, dann in der Region, und das kann ja eben auch durchaus über Landesgrenzen hinausgehen, da zu unterstützen. Und das ist natürlich eine sehr anspruchsvolle, aber auch sehr ehrenvolle Aufgabe, wenn man die Möglichkeit hat, darüber dann zum einen technologisch was mitzugestalten und zum anderen eben auch tatsächlich spannende Keramikbetriebe mitzuhelfen, weiterzuentwickeln. Genau. Und da Hand in Hand eben mit den Keramikherstellern und Entwicklern zu arbeiten.
Und sprecht ihr die aktiv an? Und was wäre das für ein innovativer Impuls?
Das wäre zum Beispiel, wenn wir schauen, um da zu bleiben, regionale Rohstoffe werden bei uns abgebaut. Die haben ganz vielfältige Eigenschaften. Das heißt, man muss sie nicht nur zwingend zusammenpappen, verbacken und zu einem keramischen Produkt am Ende vermarkten. Man kann auch schauen, was haben die für Möglichkeiten, wie können die dann eben auch für Filter eingesetzt werden? Reagieren die irgendwie mit der Luft? Kann ich die irgendwie vielleicht auch zum Binden von CO2 einsetzen? Und wenn ich das dann kombiniere mit einem günstigen Formgebungsverfahren, was auch additive Fertigung sein kann. Da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Wie kann ich damit auch was aus Keramik machen, aus einem keramischen Rohstoff, um am Ende eben die Luft zu reinigen, CO2 zu binden, vielleicht mit Wasser zu reinigen. Und somit hätte ich einen klassischen Rohstoff einer neuen Anwendung zugeführt und damit eben auch noch was Gutes für die Umwelt getan und damit dann nicht zuletzt einem Unternehmen auch noch zu einem Wettbewerbsvorteil verholfen. Und wenn wir sowas schaffen, dann hätten wir da natürlich einen Volltreffer gelandet.
So spannend. Ich überlege, denke ich immer gleich Netzwerk und wer ist bei mir in der Branche und wo könnte das vielleicht andocken? Ich überlege die ganze Zeit, ob ich irgendjemand habe, also wir haben ja auch größere oder gerade auch, wir haben ja in Mainz zum Beispiel auch Shotglass es gibt so verschiedene, die auch in der Film- und Medienbranche irgendwie dann umtriebig sind, weil vielleicht eine Linse für ein Kameraobjektiv gemacht wird oder so. Und ich überlege die ganze Zeit, ob ich irgendwo schon eine Idee habe, wo ich da vielleicht connecten kann. Mir ist noch nichts eingefallen, aber ich würde das auf jeden Fall mal in der Hinterhand haben. Gibt es denn irgendwas, wo in der Filmbranche schon mal in die Richtung, ich weiß jetzt gar nicht, für was man da Keramik jetzt einsetzen könnte, vielleicht ein Teil, aber gibt es da irgendwas in der Medienbranche oder in diese Richtung Kultur, Kreativwirtschaft?
Ja, das gibt es sicher. Also da können wir mit den künstlerischen Keramiken auch, also da gibt es auch ganz spannende Ansätze, wo man über einen ganz anderen Blickwinkel die Eigenschaften der Keramik besser sichtbar macht oder auf eine spannende Art und Weise sichtbar macht, weil das muss ja nicht immer nur so, wir gehen jetzt in Betrieb und dann haben wir die Produktionslinie und dann sehen wir hier Pulver, Pressen, Öfen, sondern dass man auch einfach da nochmal ganz anders mit einer künstlerischen Perspektive so drauf schaut. Ja. Also das könnte ich mir schon sehr spannend vorstellen, um dann mal zu überlegen, wie bringe ich auch tatsächlich so fürs Auge, womit ja dann Ton oder eben, ja, Medien so einhergehen, dass ich das, was ich sonst so fühlen, riechen würde, tatsächlich über so einen kreativen Aspekt dann optisch im Film so hervorhebe und man darüber dann vielleicht auch diese Funktionalität auch irgendwie veranschaulichen kann. Ja. Das heißt, diese ganzen reaktiven Möglichkeiten, die es dann eben gibt, die Keramik so mit sich bringen kann und der Aufhänger Shot, da kommen wir viel auch so von Produktfilmen, Produktwerbung, muss nicht unbedingt eben auf ein Produkt bezogen sein, aber wir haben eben auch die Funktionskeramik, wir haben additive Keramik, wir arbeiten mit Shot zusammen. Also ich glaube, da könnte man tatsächlich mal die Köpfe zusammenstecken und überlegen, wie kann man so ganz allgemein diese Eigenschaften der Keramik denn sichtbar machen, ohne dass man eben zeigt, das ist jetzt unser Produkt XY und das hält Stand bis zu der Temperatur. Das heißt, das kann man nochmal ganz anders optisch aufarbeiten. Also das fände ich sehr spannend. Das
finde ich auch total spannend. Lustig, dass ihr schon die ganze Zeit hier so, was können wir miteinander machen? Bevor ihr weiterdenkt, Nadine, was sind deine Herausforderungen gerade in deiner Position?
Ui.
Oder was treibt die Branche dann auch um, die du ja vertrittst?
Ich glaube, so ziemlich alles. Also das ist ja eine unfassbar schnelllebige Branche. Es sind immer neue Themen, immer neue Innovationen, ob das jetzt KI ist, ob das irgendwie technische Sachen sind, dass vielleicht man sich auf Drohnen oder auf was anderes spezialisiert. Ich glaube, es ist so eine Branche, die man eigentlich immer braucht, also die immer jeder eigentlich auch nutzt, ob das jetzt ein Imagefilm ist, ob man abends sich mit Netflix berieseln lässt, die ist einfach immer da. Also ich glaube, es ist immer wichtig zu wissen, dass das so eine Branche ist, die man einfach tagtäglich braucht und die total umtriebig sind. Und ich glaube, es ist oftmals so, dass man das immer auch so ein bisschen mehr wertschätzen muss, aber ich glaube, das ist einfach wahrscheinlich in allen Branchen so. Und ansonsten, ich würde sagen, viel mit Aufbau jetzt, gucken einfach, dass es hier eine tolle Region ist. Also das ist schon eine tolle Region. Es heißt ja immer auch Medienstandort Mainz zum Beispiel. Und das ist es eigentlich auch. Es muss einfach noch ein bisschen sichtbarer werden. Das ist auch meine Hausaufgabe, dass man das, was hier passiert, noch ein bisschen mehr nach außen trägt und dass einfach alles, was hier passiert, mehr unterstützt wird. Und zwar am Anfang, also das heißt, wenn jemand eine Idee hat, das sind manchmal wirklich auch wilde Ideen und das sind große Projekte. Und man denkt sich erstmal, das wird jetzt aber ein ordentliches Mammutprojekt und schaffen die das? Und man muss mal gucken. Und ich glaube, wenn man am Anfang, gerade in der Kreativwirtschaft, Leuten einfach ein bisschen mehr Spielraum gibt, mehr Spielwiese, ein bisschen mehr Mut zulässt von allen Seiten, also die Leute, die das Geld haben und das Geld geben, brauchen ein bisschen mehr Mut und einfach zu sagen, hey, ihr habt jetzt eine coole Idee, macht doch einfach mal. Das wäre sowas, was ich mir einfach wünschen würde, weil ich glaube, dann würde hier noch viel, viel mehr entstehen. Und ansonsten,
Würdest du sagen, dass die Kreativbranche da manchmal stiefmütterlich behandelt wird im Vergleich zu so einem Forschungszentrum, weil es vielleicht erstmal als Kultur, als Add-on gesehen wird?
Ja, also es ist schon so, dass ich würde mal sagen, gerade so in den Entscheidungen, in den politischen Entscheidungen, da ist jetzt Kultur und Kreativwirtschaft nicht der oberste Posten. Das ist immer sowas, was am Schluss, wenn vielleicht noch Geld da ist, was vielleicht noch mitgenommen werden kann. Oder auch wenn wir Gespräche führen, dann ist meist so, ja, also das Geld ist im Moment jetzt nicht da, Und das ist immer ein bisschen schade, weil man natürlich, also man gibt ja damit auch gerne an. Also ein Land kann mit so Kultur, Kreativwirtschaft, Film, ob das eine Filmpremiere ist, ob das irgendwie ein Projekt ist, was jetzt stattfindet, womit man ja auch angeben kann und womit man sich ja auch so ein bisschen brüsten kann. Und das darf man ruhig ein bisschen mehr, viel mehr.
Aber inwieweit gehört die Film- und Medienbranche, ist die auch ein Wirtschaftsfaktor?
Total, ja, auf jeden Fall. Also es ist ja nicht so, dass wir nur kleinere Projekte machen. Oder ich sag mal, wenn jetzt so ein großes Filmprojekt kommt, und davon hatten wir jetzt durch die Medienförderung auch ein paar, das sind dann einfach Projekte, die haben Millionenprojekte. Und das sind einfach Sachen, die werden hier im Land auch wieder ausgegeben. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand bei der Medienförderung einen Antrag stellt, dann ist er nicht gezwungen, aber er ist angehalten, einfach einen Teil von dem Geld, was er bekommt, auch hier im Land wieder auszugeben. Und das spielt ja überall rein. Und das ist ja nicht nur wieder zurück in die Filmbranche. Also klar werden auch Kameramann, Frau bezahlt, aber es wird auch sowas, ein Hotel, dann vielleicht auch vor Ort irgendwie, das sind auch Anfragen, Catering. Ich sag mal, Catering am Nürburgring muss irgendwie die Straße abgesperrt werden, das fließt einfach in so viele andere Branchen rein und das gibt auch so einen Vernetzungsfaktor, der sich aufbaut und das ist total schön.
Ein Punkt fällt mir noch ein, KI und Digitalisierung, inwieweit transformieren diese Entwicklung die gesamte Branche?
Ich glaube, das ist so, dass bei den meisten, es sind jetzt gerade unfassbar viele Panels und Veranstaltungen zu dem Thema, und das heißt immer, wie verändert die KI jetzt die Arbeitsweise? Und ich glaube, in der Filmbranche ist es so, dass alle, oder sag mal Medienbranche, alle einfach Lust darauf haben. Also natürlich hat man auch, es sind auch Ängste da, aber ich würde sagen, großteils ist einfach, es wird schon genutzt, es wird damit schon gearbeitet. Und ich glaube, die Medienbranche ist immer auch so ein Stückchen weiter. Also das ist so, dass sie damit einfach schon arbeiten und benutzen. Wir haben jetzt auch schon Projekte, wo einfach, ob da jetzt mit KI irgendwie eine Mappe zusammengestellt wird und man sagt, hey, ich habe jetzt vor, das Projekt zu machen, und dann wird schon eine komplette Mappe mit irgendwelchen Stills geliefert, wo du schon genau siehst, wie das Projekt danach aussieht, obwohl nicht ein Tag gedreht wurde, und er einfach sagt, hey, ich habe das mir so vorgestellt und kann es so schon liefern, und damit wird einfach schon gearbeitet, und es ist total, also da ist noch viel Potenzial, und das ist auch so ein Mutfeld. Ich glaube, da müsste einfach auch noch viel mehr Mut rein.
Mhm. Mut ist ein gutes Stichwort beim FGK. Gibt es da Mut für Innovation?
Auch das ist eine Herausforderung für mich, die an den betreffenden Stellen noch rauszukitzeln, weil der Ingenieur und der Keramiker insbesondere sehr konventionell unterwegs ist. Und wenn man da ankommt, sagt, mach das doch mal anders, und wir könnten ja hier was aufstellen. Bloß nicht, das funktioniert schon seit ganz lange so, und lieber nichts dran ändern, und haben wir schon immer so gemacht. Da ist es natürlich, gehört ja zum Schaffen von Innovationen immer Mut dabei, dass man mal was Neues ausprobiert. Mhm. Nicht alles funktioniert. Manchmal probiert man eben auch mal was aus, und das klappt dann eben nicht. Aber das ist ja dann auch gerade als Forschungsinstitut so, dass wir uns auch nicht nur auf den Mut verlassen. Also das heißt, wir vermitteln gerne Mut an Unternehmer und zeigen.
Wir haben alles aufgebraucht für die anderen.
Eine zeigen und versuchen da auch dafür zu sprechen, sind aber bei uns ja dann auch so aufgestellt, dass wir das ja auch nicht blind heraus irgendwie agieren, sondern uns das ja dann auch als ordentliche und vernünftige Wissenschaftler, die wir sind, genau überlegen, wo investieren wir denn da und wo gehen wir denn dahin. Aber ich glaube, dass eine gute Portion Mut momentan man wahrscheinlich in jeder Branche braucht, um einfach so diese vielfältigen Herausforderungen, die da überall so reinspielen, ja dann mit abzudecken.
Aber das finde ich ein super Punkt, oder sag mal.
Ja, ich wollte nur gerade sagen, ich glaube, dass mit dem, dass man da auch einfach scheitern kann, ich glaube, das muss man einfach mitnehmen. Weil natürlich, gerade jetzt, wenn man zum Beispiel auch an KI denkt, das kann nicht alles sofort hundertprozentig funktionieren. Das ist einfach eine Entwicklung, und man muss da einfach so ein bisschen dran gehen und sich denken, ich probiere das jetzt, und wenn das scheitert, dann habe ich daraus super viel gelernt, und dann geht es einen Schritt weiter. Und ich glaube, das braucht man einfach ganz oft. Und das ist auch bei Filmen oder Medienprojekten ganz oft so, dass man einfach, das ist ja nicht so, man kann das nicht so hundertprozentig wirtschaftlich machen. Also man kann nicht sagen, ich habe jetzt vor, ich mache jetzt hier, weiß ich nicht, Pferdefilm XY, und der geht in die Kinos und der wird super. Da kann so viel passieren, dass das ein Erfolg wird. Es kann aber auch so viel passieren, dass das kein Erfolg wird. Und das ist dann so ein bisschen schwierig. Deshalb können, ich sag mal, Filmproduktion auch nicht zu einer Bank gehen und sagen, kann ich einen Kredit haben? Ich habe vor, einen Film zu machen. Da schlägt ja jeder Bankmensch die Hände beim Kopf zusammen und sagt, wo sind denn hier die Sicherheiten? Also das gibt's halt nicht. Und ich glaube, gerade bei so Innovationen ist das genau das Gleiche. Man muss einfach, das ist, was ich vor allem mit Mut meine, dass man einfach sagt, wir investieren jetzt mal Innovationen, wir probieren jetzt mal aus, wir lassen einfach mal die Macher, also die wirklichen Macher, lassen wir einfach mal ausprobieren und dann gucken wir mal, was da für ein geiler Scheiß dabei rauskommt. Und dann kann man einfach so einen Schritt weitergehen. Und ich glaube, dass ganz oft einfach, wenn der Mut fehlt, dann ist es so, schaffen die das? Das hat noch nie einer gemacht. Was kommt denn dabei raus? Keine Ahnung. Und ich glaube, das braucht es einfach in ganz Deutschland, in allen Branchen ein bisschen mehr.
Aber wo du so auf diesem Mut pochst und du wiederum sagst, wir brauchen das bei uns beim FGK und ihr auch schon gemeinsam ein paar Ideen entwickelt habt. Wie könnte denn die Film- und Medienbranche wiederum die Keramiker und Ingenieure, Ingenieurinnen befruchten? Was könntet ihr euch vorstellen, um eben dieses Mutthema, Innovation, machen? Ich weiß nicht, ob man einfach so sagen kann und dann scheitert es. Also ich weiß nicht, was das bei dir dann triggert, wenn du das hörst. Also was glaubt ihr, wie könnten diese Branchen sich gegenseitig befruchten?
Ja, ich glaube, im Sinne des Näherbringen, verständlich machen, was passiert denn dahinter und wieso sind denn jetzt, gerade wenn wir eben so diese regionalen Rohstoffe betrachten, wieso ist das denn so wichtig? Also nicht nur, weil das was Tolles kann für irgendein Produkt, sondern für uns als Gesellschaft, als regionaler Standort. Und wieso ist es so wichtig, dass wir diese Akzeptanz dafür, die man eben vielleicht auch für den Rohstoffabbau regional braucht, weil natürlich sieht es eben nicht so schön aus, wenn man irgendwo neben dem Wohngebiet dann vielleicht eine entsprechende Tongrube hat, einen Abbaustandort, wo dann auch entsprechend viel Verkehr mit LKW sind. Auch dafür ist es so Akzeptanz, die man da in der Gesellschaft dann vor Ort dafür kriegen muss. Aber es hat eben auch, geht dann vielleicht auch, wenn man da mal den Mut wieder anspielen will, in die Richtung. Auch dafür braucht es Mut, dass man einfach sagt, so, wir gehen den Weg, wir spielen das aus, diesen regionalen Trumpf. Wir sind stolz auf diese Rohstoffquellen und die sind für uns alle wichtig, für Bauteile, für den Einsatz in regenerativen Energien, um auch einfach unsere Versorgungssicherheit und Lieferketten vor Ort denn da zu stärken. Und da muss man dann auch zusammenstehen und dahinter stehen, weil man kann ja auch nicht nur sich die Rosinen rauspicken und sagen, wir hätten das alles gerne und eine saubere Energie denn da vor der Haustür, aber so ein regionaler Rohstoffabbau, der ist natürlich nicht so prickelnd und den wollen wir lieber nicht sehen.
Was hat es bei dir jetzt schon getriggert? Ich habe schon so Abbaustandort. Da sehe ich doch filmische Szenen vor mir. Künstlerische Szenen.
Witzigerweise habe ich erst mal was anderes gedacht. Und zwar tatsächlich ist es beim Film ja genauso, wenn wir irgendwo, ich sag mal jetzt in ländlichere Regionen fahren, wo vielleicht noch nicht oft Dreharbeiten stattgefunden haben, dann ist es ein recht ähnliches Thema. Wenn ich irgendwo bei einem Vorstand oder bei einem, ich sag mal, bei einem Ortsvorsteher anrufe und sag, hallo, ich hätte eine Anfrage von BBC, die wollen mal bei euch irgendwo drehen, dann ist halt immer erst so, die kommen dann hierher, müssen wir hier was absperren, wird hier irgendwie die Straße gesperrt und da muss man auch so ein bisschen einfach dieses Sensibilisieren mit der Arbeit, die da einfach stattfindet. Also es ist ja ähnlich wie so ein Abbau oder ich sag mal jetzt so vor Ort, wie das stattfindet und so ist es bei uns auch. Und ich glaube, zu der Frage vorhin mit dem, wie können die Branchen gegenseitig, also ich habe jetzt auch dieses Geschenk die ganze Zeit im Kopf und überlege, ob das nicht vielleicht auch technisch irgendwie irgendwann mal zum Einsatz kommen kann. Also ich weiß jetzt tatsächlich noch nicht was. Ich meine, es gibt ganz viele, die auch ihre technische Ausstattung erweitern. Ob das jetzt irgendwie immersiver Sound ist, ob das Drohnenaufnahmen sind, die wirkliche Konstrukte aufbauen, die innovativ hier in Rheinland-Pfalz total tolle Sachen machen und die dann immer sich so im Land einfach umsehen und gucken, mit wem kann ich denn zusammenarbeiten, dass das, was ich in meinem Kopf mir ausgedacht habe, dann wirklich gebaut wird und erstellt wird. Und da habe ich jetzt tatsächlich auch die ganze Zeit drüber nachgedacht, ob es da nicht irgendwann vielleicht auch so eine Möglichkeit gibt, dass man vielleicht auch Keramik irgendwo ob das jetzt so ein Dome gebautes Konstrukt ist oder ob das irgendwie eine Drohne, die komplett neu konstruiert wird, da kann man ja vielleicht mit Keramik auch arbeiten. Das stelle ich mir total spannend vor.
Ja, das wird auch tatsächlich schon gemacht.
Ja.
Also es gibt optische Keramiken, so wenn man Schott hört, denkt man dann eben an Glas. Aber gut, wir sind ja auch Forschungsinstitut für Glas und Keramik.
Ja.
Es gibt aber auch optische Keramiken, die haben einen höheren Brechungsindex jetzt als Gläser. Ja. Und das trägt dann dazu bei, dass man Kameras oder eben ja entsprechende Hyperspektralkameras, die man irgendwo in Drohnen oder sonst wo Satelliten einsetzt, die leichter, kleiner bauen kann und die dann trotzdem so einen ganz großen optischen Effekt haben und man damit dann eben ja eine Miniaturisierung dieser Kameras vollziehen kann oder die dann sonst nochmal eine ganz spezielle Funktion mit sich bringen. Und ja, gerade bei Drohnen, auch da gibt es wieder quasi im Umkehrschluss so einen Brückenschlag zum, zur Keramik oder zum Drohnenrohstoffabbau, dass man Hyperspektralkameras in Drohnen einsetzen kann. Wenn ich damit über ein Abbaugebiet fliege, bekreise, dann kann ich damit über die, Spektralfarben, die ich dann eben von den einzelnen Rohstoffvorkommen da zurückgeworfen bekomme, einordnen, welche Qualitäten, welche Sorten denn da liegen und kann dann entscheiden, okay, da die Qualität, die Sorte kann ich jetzt in dem Bereich abbauen und die andere eben in dem anderen Bereich. Und da haben wir auch die nötigen Detailcharakterisierungsmethoden im Hintergrund, die wir dann quasi bei uns am Forschungsinstitut noch ablaufen lassen, um da ganz viele verrückte Messwerte zusammenzuführen und das am Ende dann zu diesen Hyperspektralkamera-Bildern zuordnen können und entsprechende Rückschlüsse ziehen können.
Ist das spannend.
Liebe gemischte Tüte-Podcast-Hörerinnen und Hörer, wir haben es mal wieder bewiesen. Man muss einfach unterschiedliche Branchen zusammenbringen, dann müssen die sich kennenlernen und dann entstehen ganz viele Ideen. Und man merkt so im Laufe des Gesprächs, wie so, oh, das fällt mir noch ein. Haben wir es also geschafft? War das Blind Date erfolgreich? Werdet ihr euch wiedersehen und gemeinsam noch mehr Ideen spinnen?
Auf jeden Fall. Also sobald ich irgendwie eine Idee habe, was irgendwie da funktionieren könnte, würde ich auf jeden Fall auf dich zukommen.
Ja, und das sollten wir mal machen. Also dann lade ich dich ganz herzlich nach Höckrenshausen ein.
Ich komme so gern nochmal nach Höckrenshausen, damit das einmal nochmal ein anderer Besuch wird.
Und dann hole ich dich auch gerne am Bahnhof ab,
dass du nicht nochmal...
Genau, dann kannst du jetzt gleich Nadine noch Nadja ein paar Filmtipps geben.
Filmtipps?
Na klar, ich habe gehört, du schaust eigentlich nur Filme und Serien, sehr viele.
Das also stimmt
wir brauchen
gar nicht.
Wir brauchen Filmtipps von dir, los.
Also natürlich würde ich jetzt gerade im Sinne der Regionalität, würde ich gerne, es gibt gerade im Kino, gibt es eine Dokumentation über die felsische Sprache. Das heißt Hive wie Drive.
Ach ja.
Und das ist irgendwie ganz spannend, weil die haben gerade jetzt Kinotour, also die haben, glaube ich, letzte oder vorletzte Woche hatten die Kinopremiere und die laufen jetzt und das ist eins der Projekte, die von der Medienförderung gefordert wurden. Und wenn ihr mal was richtig Regionales aus Rheinland-Pfalz sehen wollt, dann könnt ihr das gucken.
Cool, dann vielen, vielen Dank für diesen Tipp und danke, dass ihr euch hier so angeregt ausgetauscht habt.
Dankeschön auch für die tolle Moderation.
Danke.
Ja, dankeschön. Danke auch für die tolle Location.
Und dann grüßen wir da draußen unsere Hörerinnen und Hörer. Wenn ihr noch mehr Informationen braucht über die beiden, dann findet ihr alles in den Shownotes. Vernetzt euch gerne und wenn ihr das Gefühl habt, Mensch, dann muss ich auch mal mit denen weitersprechen. Ich habe auch gerade eine innovative Idee. Dann haben wir unser Ziel erreicht.
Wir sagen gerne.
Tschüss, hier aus dem Gemischte Tüte Podcast Studio.
Tschüss.
Tschüss.
Das war Gemischte Tüte, der Blind Date Podcast der Innovationsagentur Rheinland-Pfalz. Vernetzt euch gerne mit den Gästen, folgt dem Insta-Kanal, denn da gibt's jede Menge Bonusmaterial für euch. Ihr seht die Geschenkübergabe, ihr bekommt einen Einblick hinter die Kulissen und ihr seid immer informiert, wann die nächste Folge rauskommt. Wenn ihr euch ganz allgemein für das Thema Innovation in Rheinland-Pfalz interessiert, dann geht gerne auf www.innovationsagentur-rlp.de. Bleibt offen und neugierig, so wie unsere Blind Date Gäste bei Gemischte Tüte.